Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out, Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das viele von uns beschäftigt, gerade auch uns in unserer Beratungsarbeit. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, nämlich zwischen Team und Gruppe. Und in unserer Folge heute werden wir folgende Fragen beantworten oder zumindest versuchen, sie zu beantworten. Erstens, wie unterscheiden sich denn Team und Gruppe und was bedeutet das für die Zusammenarbeit? Zweitens, was bedeutet das für mich als Führungskraft, ob ich ein Team oder eine Gruppe führe? Und drittens, wie fühlt sich eigentlich gut die Teamarbeit an und wie kann ich denn positive Teammomente fördern? Mein Name ist Markus Zimmermann, ich bin Ökonom mit einem Faible für psychodynamische und systemische Organisationsberatung und deswegen seit 2013 Partner bei M19, der Manufaktur für Organisationsberatung. Und heute spreche ich mit meiner Kollegin, mal ganz konkret und korrekt, Dr. Carla Albrecht. Herzlich willkommen, Carla. Vielleicht möchtest du dich auch kurz vorstellen, bevor wir einsteigen ins Thema.
Ja, mein Name ist Carla Albrecht. Ich bin Psychologin vom Grundberuf und arbeite seit über 10 Jahren als Organisationsberaterin bei M19 und bin mittlerweile auch Mitgeschäftsführer.
Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute über Gruppen und Teams sprechen und warum man überhaupt so eine Differenzierung überlegen sollte oder die präsent haben sollte. Ich bin schon sehr gespannt, was wir an Praxisbeispielen heute wieder eruieren und ich würde mal wieder mit unserer Einstiegsfrage starten. Warum lohnt sich's eigentlich heute zuzuhören, Carla?
Ich glaube, mir ist dieses Thema schon jetzt seit ein paar Jahren ein Herzensanliegen, weil ich einfach nochmal über diesen Unterschied zwischen Gruppe und Team gestolpert bin und mir dann klar geworden ist, dass ich eigentlich viel häufiger mit Gruppen zu tun habe als mit Teams. Teams definiert sich ja wirklich dadurch, da kommen wir ja später nochmal drauf, dass man alle Mitglieder braucht und die wirklich zusammenarbeiten müssen, damit man eine Aufgabe erreicht. Und das ist häufig in Organisationen gar nicht der Fall, sondern man hat eben Leute, die zusammengeordnet wurden und eigentlich mehr eine Gruppe von Einzelkämpfern, Experten sind, die da zusammenarbeiten. Und als ich das gemerkt habe, war das für mich wirklich so ein Aha-Moment, weil es für mich auch impliziert, dass man dann unterschiedlich berät auf der einen Seite, aber gegebenenfalls auch unterschiedlich führt. Und ich habe das dann auch in meinen Lehrveranstaltungen mit Studentinnen diskutiert, aber auch in meinen Coachings mit Führungskräften. Und bei denen war das auch so ein Aha-Moment. Und dann eben die Frage danach, okay, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Gruppe führe? Und da ist für mich schon dieses Thema zu sagen, ich muss eben viel mehr dafür sorgen, dass ich eine gemeinsame Identität oder Zugehörigkeitsgefühl immer wieder schaffe und auch gucke, an welcher Stelle kann ich Austausch und Teammomente ermöglichen. Und es hat auch eine Auswirkung, dass häufig Gruppen viel länger Konflikte mit sich rumschleppen als zum Beispiel Teams, weil die Arbeit trotzdem noch funktioniert, weil man eben nicht so voneinander abhängig ist. Und eben diesen Unterschied, sich bewusst zu machen und dann auch zu gucken, was hat das für Implikationen, da freue ich mich jetzt drauf, das mit dir zu erörtern.
Das passt ja, fällt mir jetzt gerade ein, wenn du das so erzählst, ganz gut zu unserem Motto. Wir behaupten ja, dass wir Experten für gute Zusammenarbeit sind. Und da ist es für uns natürlich schon von Belang, hinzuschauen genau und zu sagen, wann ist hier eine Gruppe unterwegs und wann ist ein Team unterwegs. Jetzt sind wir heute ja explorativ unterwegs und sagen, ja, was ist denn diese Differenz und woran erkenne ich sie denn? Ja, und ich könnte auch sagen, was muss ich denn tun, dass ich... Ich würde nicht sagen weniger Gruppe, aber mehr Team bekomme etc. Das Thema werden wir heute bestimmt auch nochmal streifen. Ich würde dich aber gerne auch nochmal entlasten, Carla, denn in unserem Vorgespräch ging es mir genauso wie dir, dass wir manches Mal dann, als wir so geschaut haben, welche Praxiserfahrungen haben wir damit, ich auch sehr ins Grübeln gekommen bin, differenziere ich denn selber oder reflektiere ich selber auch immer genau genug zwischen diesem Gruppe- oder Teamthema. Um das nicht zu nebulös zu machen, Ja, wäre jetzt natürlich die nächste Frage, ja, was ist denn jetzt genau die Differenz oder der Unterschied? Ja, also was ist denn jetzt ein Team und eine Gruppe? Wir haben über Gruppendynamik ja auch schon in mancher Podcast-Folge gesprochen und da bestimmte Abgrenzungen getroffen. Aber ich finde, jetzt wird sich schon lohnen, noch mal drauf zu schauen, was ist ein Team?
Ja, auf jeden Fall. Man kann es ganz einfach sagen. Nicht jede Gruppe ist ein Team, aber jedes Team ist auch eine Gruppe. Und das Team ist sozusagen wie die Weiterentwicklung einer Gruppe. Wir haben ja gesagt, eine Gruppe besteht aus 3 bis 20 Mitgliedern. Die müssen Kontakt miteinander haben, ein gemeinsames Ziel, einen gewissen Zeitraum zusammen sein. Und bei dem Team kommt noch spezifisch hinzu, dass die Mitglieder des Teams kooperieren müssen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen oder eine gemeinsame Aufgabe zu erledigen. Und das ist tatsächlich der Unterschied, diese Abhängigkeit untereinander. Wir brauchen einander, um wirklich gemeinsam etwas zu erreichen. Und ein klassisches Team, an dem man es vielleicht sehen kann, ist ein OP-Team. Wenn ich im OP stehe, habe ich einen Anästhesisten, ich habe eine Chirurgin, ich habe OP-Pflegekräfte, die dabei sind. Und alle müssen zusammenarbeiten, damit die Operation von Erfolg gekrönt ist. Und wenn dann die Chirurginnen, aber auch die Pflege danach wieder auf Station kommt, dann ist es mehr eine Gruppe. Man begegnet sich, man tauscht sich vielleicht mal aus, aber man ist nicht mehr so voneinander abhängig, damit eine Aufgabe wirklich gelingt. Und das ist der Unterschied zwischen Team und Gruppe.
Mhm. Also das ist genau der Moment, als wir über die Definition mal vor ein paar Tagen gesprochen haben, wo ich, also da lief bei mir so ein innerer Film ab und ich habe alle möglichen Situationen, ob jetzt aus meiner Angestelltenzeit oder jetzt auch aus der Beratungstätigkeit nochmal reflektiert und an ganz vielen Stellen wirklich so ein Fragezeichen dahinter gemacht. War das tatsächlich ein Team, immer wenn ich von Team gesprochen habe?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du nennst. Wir haben, glaube ich, die Tendenz, auch und gerade in der Arbeitswelt, eigentlich immer von Team zu sprechen und uns eben gar nicht zu überlegen, ist es jetzt ein Team oder eine Gruppe. Dieser Teambegriff ist en vogue oder üblich und den nutzen wir eigentlich für jegliche Form von Leuten, die zusammenarbeiten.
Mhm. Ja, irgendwie ist Team ja auch positiv konnotiert. Es gibt zwar immer ein paar Stimmen, die da sagen, Team toll, ein anderer macht's. Ja, also da gibt's ja auch Erfahrungen, aber vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, bin ich eigentlich eine Gruppe. Was sind wir denn also im 19? Ja? Also ich glaube, wir würden schon sagen, wir sind sowas wie ein Team, aber wenn man jetzt ganz genau schaut, könnte man sagen, wir sind eine Gruppe. Wir sind dann ein Team, wenn wir zu zweit, zu dritt in einem Projekt arbeiten, in einem größeren Transformationsprojekt zum Beispiel über einen längeren Zeitraum. Da erleben wir ja auch diese Teammomente und diesen Flow und wir haben gemeinsam was durchgestanden oder gemeinsam ein Ziel erreicht oder gemeinsam tolle Abschlussfeier mit dem Kunden gemacht. Aber eigentlich sind wir eher eine Gruppe, ja, mit Freude an Teammomenten, wie gerade geschildert, Beispiel Podcast, ja, erstes Corona-Jahr, was machen wir jetzt? Wir packen Sachen an, für die wir bisher vermeintlich keine Zeit hatten. Mhm. Wir überlegen uns, wie machen wir denn Podcasts? Auch das ist ja immer ein schöner Moment jetzt für uns, vielleicht ein Beispiel Strategieerarbeitung, aber
so im Alltag sind wir viel halt auch einzeln unterwegs.
Genau. Einzeln, manchmal zu zweit, manchmal selten zu dritt, kann man ja sagen. Also auch für uns ist es wichtig, diesen Unterschied parat zu haben. Bin ich jetzt als Gruppe gerade unterwegs? Brauche ich jetzt auch Teammomente? Wir haben ja in der Definition im Vorfeld einmal davon gesprochen oder über die Definition gesprochen, du hast es gerade genannt. Also ich bin aufeinander angewiesen. Aus meinem eigenen Erleben würde ich da an diese Definition noch was dranhängen, ja. Also siehe Beispiel von vorher, wir jetzt in einem Transformationsprojekt waren, erlebe ich uns gemeinsam als wirksam. Mhm. Dann ist es für mich eigentlich ein Team. Das wäre so ein Marker für mich jetzt persönlich.
Ja, genau. Ich glaube, dieses gemeinsam wirksam sein, das ist eine gute Ergänzung für die Definition. Und für mich ist es wirklich, und auch wie du jetzt geschildert hast, was wir bei M19 eigentlich sind und wann wir ein Team und wann wir eine Gruppe sind, das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, weil wir in der Organisation ja eben meistens von Teams sprechen und meistens zu Teamentwicklungen gerufen werden. Und dann findet man eine Gruppe vor und das macht einfach einen Unterschied.
Mhm. Hast du denn ein Beispiel, weil wenn du sagst, immer wieder zu Teamentwicklungen gerufen, das kenne ich selber auch, und man stellt dann fest, das ist ja gar kein Team?
Ja, es gab eine Gruppe, an der es mir besonders aufgefallen ist. Und das war ein therapeutisches Team aus Sozialpädagogen, Psychotherapeuten, die gemeinsam in einer Stelle gearbeitet haben, aber sozusagen dann immer wieder rausgegangen sind zu Klienten, um die einzeln zu beraten. Und die Arbeit, die sie gemacht haben, war eigentlich dann immer vor Ort beim Klienten. Und alle einmal pro Woche haben sie sich in der Stelle getroffen, um gemeinsam Fallsupervision zu machen und auch sowas wie ein Organisationsteam, wo so organisatorische Sachen besprochen wurden. Aber die restliche Zeit waren sie eigentlich draußen bei ihren Klientinnen. Und ich wurde da gerufen unter anderem, weil es innerhalb der Gruppe Konflikte gab, die wirklich schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum von mehreren Jahren bestanden. Und auch, weil sie das Gefühl hatten, wir müssen nochmal zusammen sprechen, was sind eigentlich unsere Werte und unsere Haltung in der Arbeit mit den Klientinnen. Und ich habe mit denen wirklich über mehrere Jahre immer wieder punktuell gearbeitet. Und am Anfang fand ich das irgendwie faszinierend, wie lange diese Konflikte Bestand hatten, und habe mich gewundert, wie das sein kann, warum man die nicht früher angegangen ist. Und als mir eben klar wurde, dass die eigentlich eben mehr eine Gruppe sind, weil die wirklich wenig Berührungspunkte in der tagtäglichen Arbeit miteinander haben, war es für mich schon so eine Erkenntnis zu sagen, ja, okay, die konnten das halt auch so lange mitschleppen, in Anführungszeichen, weil es keine Auswirkungen auf die Arbeit hatte. Also es ist eigentlich kein Leidensdruck entstanden. Die Arbeit mit den Klientinnen hat nach wie vor sehr, sehr gut funktioniert. Sie hatten Erfolg, sie haben eine gewisse Bekanntheit auch in der Stadt, wo sie sind. Und darauf hat es keine Auswirkungen. Man ist halt nicht mehr so gern zu den gemeinsamen Treffen gegangen. Aber das war eigentlich die einzige Konsequenz, die es hatte. Und das andere, was mir klar geworden ist, als mir dieser Unterschied bewusst wurde, dass es eigentlich mehr eine Gruppe ist, war, dass ich davor mich gewundert habe, warum sie wirklich bei fast jedem Treffen nochmal darüber sprechen wollten, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Werte? Und ich hatte so das Gefühl, das haben wir doch jetzt schon besprochen. Und im Nachhinein denke ich, für die war es so wichtig, um eben immer wieder zu definieren, was hält uns denn eigentlich zusammen? Weil eben in der täglichen Arbeit diese Fliehkräfte, wir sind eigentlich alles Einzelkämpfer, so groß waren, dass sie sich immer wieder rückversichern mussten, okay, aber was hält uns denn hier eigentlich als Gruppe zusammen? Was definiert uns denn? Und seither baue ich das auch in der Arbeit mit Gruppen viel häufiger ein, dass ich so einen Moment von, okay, was ist denn eigentlich unser Gemeinsames, an den Anfang stelle, damit man dann leichter miteinander arbeiten kann. Mhm.
Da fallen mir jetzt eigentlich zwei Sachen auf. Das erste Beispiel finde ich besonders deswegen interessant, gerade wenn man jetzt Gruppen oder Teams begleitet, ob jetzt als interner oder als externe Begleitung. Du hast es so beschrieben, da war ja irgendwas dysfunktional. Mhm. So, jetzt kann ich mich natürlich fragen, was ist so eine Kosten-Nutzen-Abwägung, ja? Wie viel Dysfunktionales kann ich mitschleppen und um wie viel anstrengender ist es, mich dieser Dysfunktionalität zu stellen? Mhm. Also die nehme ich in den Rucksack und trage sie halt so mit. Kennt ja jeder. Man hat so eine Tasche oder einen Rucksack, die man dabei hat, und da ist immer ein Haufen Gerümpel drin, das man eigentlich nie verwendet, aber auch nicht raustut, ja? Und das Zweite ist, das Thema finde ich ganz interessant, Identität. Also die wesentliche Differenz scheint mir doch da zu sein, um das ja in so einer Art Diagnose beobachten zu können, dass ich mich einmal über eine bestimmte Rollenidentität in der Gruppe bewege. Ja? Also ja. Ich bin jetzt Experte für zum Beispiel psychodynamische Beratung oder für Controlling oder für Aktienanalyse. Und das andere ist, da identifiziere ich mich über gemeinsames Ziel. Zum Beispiel, wir bereiten die neuen Flugtaxis für den Markteintritt vor und alle Disziplinen müssen da irgendwie zusammenarbeiten. Dann würde ich eher von einem Team sprechen. Mhm. Jetzt haben wir zumindest eingangs ja behauptet, wir beantworten ein paar Fragen. Und wenn wir bei den Kundinnen, bei den Kunden in Projekten unterwegs sind, arbeiten wir ja immer mit Teams, wir arbeiten aber immer mit Führungskräften. Mhm. Was muss ich denn als Führungskraft beachten oder tun, wenn ich eine Gruppe führe und kein Team? Also sagen wir mal, gesetzt den Fall, ich habe erkannt, ich führe eine Gruppe. Mhm. Das haben wir ja auch mal in einem Vorgespräch noch mit diskutiert. Wann ist das überhaupt der Fall? Und da finde ich, hast du was ganz Kluges gesagt, nämlich, ja, ich organisiere oder ich baue mir ja eine Struktur in der Organisation, mhm, ganz oft und parke da viele Spezialisten oder Experten einer Disziplin.
Ja.
Und dann habe ich im Organigramm, ob jetzt in einer Matrix-Organisation oder in einer Stablinien oder whatever-Organisation, einen Pool von Experten und sage, das ist unser Expertenteam. Aber mhm, eigentlich ist es eine Gruppe, haben wir ja jetzt gelernt. Aber wenn ich das erkannt habe als Führungskraft, was heißt das dann? Wie muss ich anders handeln oder?
Ja, ich glaube, der erste Schritt ist ja wirklich die Erkenntnis, dass ich eine Gruppe führe. Das hatte ich jetzt auch schon häufiger mit Coaches von mir, denen dann in der Erzählung und in der Reflexion mit mir klar wurde, dass sie eine Gruppe führen. Und das Erste ist, glaube ich, dass sich daraus Probleme erklären lassen, weil häufig die Führungskraft in Gruppen nicht so akzeptiert ist, ist zumindest meine Erfahrung. Also auch die hat mehr darum zu kämpfen, mhm, warum führe ich jetzt diese Gruppe oder warum braucht es mich? Und hat tendenziell mit etwas mehr Widerstand zu rechnen. Und ich finde, das erklärt sich auch durch diese Gruppe oder Team irgendwie, was die Gruppe ja auch zusammenhält, ist, dass wir eben diese Führungskraft gemeinsam haben. Und das lädt natürlich dazu ein, auch mehr auf die zu projizieren an allen möglichen negativen und positiven Fantasien. Das heißt, das ist was ich erlebt habe. Führungskräfte von Gruppen haben tendenziell es schwerer, akzeptiert zu werden. Das ist das eine. Und das andere ist dieses dann eben zu gucken, an welcher Stelle kann ich tatsächlich auch Raum schaffen, zu diskutieren, was sind denn eigentlich Werte, die uns zusammenhalten? Oder auch bei einem Expertenteam, was sind so strategische Überlegungen, die für uns vielleicht handlungsleitend sind. Also ich hatte viel Expertenteams in der Energiewirtschaft und wenn da zum Beispiel so eine strategische gemeinsame Überlegung oder Ziel ist, wir bringen alle die Energiewende voran und man sich darauf einigen kann, dann gibt es schon mal mehr so Zusammengehörigkeitsgefühl. Das heißt, als Führungskraft von einer Gruppe muss ich immer wieder gucken, wie schaffe ich dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und das kann auch dadurch sein, dass ich eben mehr Präsenz schaffe, also dass die Leute sich auch mal face-to-face sehen, austauschen, gegebenenfalls auch unterstützen, kollegial, eher im Sinne, wie wir das auch tun, einer Supervision. Man schildert ein Problem und die anderen Experten nehmen auch dazu Stellung. Und das muss ich eben viel intensiver schaffen, diese Räume, als wenn ich ein Team führe, was sowieso tagtäglich wirklich aufeinander angewiesen ist und auch darauf angewiesen ist, sich regelmäßig über Arbeitsstände und dergleichen auszutauschen.
Mhm. Ich finde da ja bemerkenswert, wenn du das jetzt so erzählst, das ist ja eigentlich Führung in Reinkultur oder Führung, wie man heute sagen würde, in Zeiten des agilen Führens, des agilen Projektmanagements. Da wird ja überall postuliert, mhm, Führung schafft den Rahmen und der Rest findet selbst organisiert statt.
Ja.
Also wenn man das auf die Spitze treibt, könnte man sagen, ja, also wenn ich eine Gruppe führe, bleiben wir mal bei der Spezialisten-Controlling-Truppe vielleicht in einem Konzerngebilde, dann profitiere ich als Konzern oder als übergeordnete Organisation sehr wohl, wenn sie meine Experten austauschen. Aber sie müssten es eigentlich nicht tun, wenn sie zum Beispiel für verschiedene ja Konzernbeteiligungen zuständig sind. Ah, das finde ich schon einen interessanten Aspekt. Also wir würden ja sagen, ich muss ein Strukturcontainment schaffen für gute Kommunikation. Mhm. Da wird dann ja auch zur Wahrheit, wenn man sagt, Führung ist Kommunikation, ist Führung, ist Kommunikation und so weiter. Mir fallen auch Beispiele so aus meiner Vergangenheit ein und gerade auch noch so als Mitglied in einer größeren Organisation, Momente zum Beispiel, wo ich echt einen Teamgedanken oder Teamspirit erlebt habe. Also zum Beispiel eine Gruppe von sich nicht bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus einem großen Konzern kriegen die Aufgabe, eine globale Mitarbeiterbefragung aufzusetzen. Und also da gab es viele Teammomente, nämlich erstmal in so einem klassischen Kick-off, alles nur formal. Dann irgendwie erste Teammomente am Abend, wie sollen wir das nur schaffen? Das ist ja eigentlich gar nicht zu schaffen. Mit welchem Instrumentarium packen wir das an? Wie kriegen wir kulturelle Unterschiede, USA, Skandinavien, Mitteleuropa, Südeuropa unter einen Hut? Und da dann über verschiedene Etappen zu arbeiten, bis dann nach einem Jahr oder einem Dreivierteljahr tatsächlich eine globale Befragung stattfindet und dann gibt es die ersten Ergebnisse, die auftauchen und die Präsentation beim Vorstand und ein großes Hurra, weil man so eine tolle Analyse geleistet hat. Ja. Also da gab es viele Frust, aber auch viele Flow-Momente.
Aber es war nur ein temporäres Team, oder? Das ist nämlich schon was mich beschäftigt, ob sozusagen dieses reine Team, also wirklich miteinander an einer Aufgabe und alle werden dafür gebraucht und man hat eben diese intensive Zusammenarbeit und auch diesen Erfolg. Ich bin schon immer am Überlegen, gibt es das überhaupt über einen längeren Zeitraum oder ist es immer nur temporär? Und das finde ich spannend, weil du warst ja viel eben auch in Organisationen, hast da selber gearbeitet. Was würdest du da denken?
Also das war ja in unserer Vorbereitung für mich so ein Aha-Moment. Da hast du mich ja auch mit dieser Frage, jetzt nicht mit der gleichen Frage, aber als wir da so in der Diskussion waren, ja, ich weiß nicht, überrascht, vielleicht sogar vor den Kopf gestoßen, ja, weil ich da wirklich überlegt habe, was habe ich damals erlebt. Und es ist tatsächlich so, ich persönlich, ich kann da jetzt nicht für andere sprechen, ich persönlich habe Teammomente, ich würde jetzt sagen, zu 95% nur in Projektteams erlebt. Und zwar nicht bloß, weil es irgendwie formal ist, ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende und ein festgesetztes Ziel, sondern weil es tatsächlich so ist, es gibt diese in einer gruppendynamischen Definition von Gruppe eine gemeinsame Aufgabe. Und du bist dann tatsächlich Teamdefinition von dir am Anfang darauf angewiesen, auf Gedeih und Verderb, dass der Statistiker zuliefert, jetzt in dem MAB-Projekt zum Beispiel, dass der externe Projektdienstleister mit dem IT-Tool da auch funktioniert und Lust hat mitzumachen. Auch jetzt in der Beratungstätigkeit, wo erlebe ich da Teammomente? Zum Beispiel ein Entwicklungsprojekt, wo man eine Steuerungsgruppe aufsetzt, ja, die verschiedene Teile der Organisation repräsentiert, um da ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Also es ist immer das gleiche Muster. Ich habe ja auch lange in einer formalen Organisation gearbeitet und da gab es immer wieder Teammomente, das finde ich auch interessant, Teammomente, die aber auch von Führung oder auch von mir selber für Teams oder für Teammomente, man muss es wirklich auseinanderhalten, geschaffen wurden. Also ein Teambuilding-Workshop.
Ja.
Wäre so ein Klassiker, ja.
Das ist ja auch eine unserer Kernaufgaben immer wieder, dass wir gerufen werden, um eben Teambuilding oder Teamentwicklung zu machen. Und ich finde schön, wie du von den Projektteams erzählt hast. Und ich glaube, das ist das, was ich zu Beginn auch meinte, warum ich da so eine Leidenschaft dafür entwickelt hat, weil man wirklich in so einen schönen Flow kommt und auch so ein schönes Gefühl von Zusammengehörigkeit hat. Und das ist ja was uns Menschen ganz wichtig ist, dass wir das Gefühl haben, wir gehören irgendwo dazu. Und ich finde eben spannend, du hast ja auch immer wieder gesagt, was sind so Teammomente, dass es mehr um Teammomente geht, als dass es wirklich etwas ist, was über, weiß ich nicht, Jahre immer gleich sich anfühlt oder gleich bleibt. Und ich frage mich schon so, was kann man tun, um Teammomente zu fördern? Und wir haben das ja im Vorfeld auch diskutiert. Und ich glaube, es gibt so verschiedene Dinge, die gut dazu beitragen können. Das eine ist dieses, und das ist jetzt auf einer eher globalen Ebene, sich zu überlegen, was wollen wir eigentlich als Organisation incentivieren? Also incentivieren wir, dass jeder sein individuelles Ziel erreicht? Oder incentivieren wir, dass ein Team gemeinsam ein Ziel erreicht? Um auf das Beispiel MAB zurückzukommen, wäre die Frage, war dann euer aller gemeinsames Ziel, die Mitarbeiterbefragung zu machen, und habt ihr dafür einen Bonus gekriegt? Das wäre schon spannend gewesen, weil es ja auch nochmal einen Anreiz schafft, da gut zu kooperieren und auch ein gutes Ergebnis zu bringen. Was anderes, was du ja schon gesagt hast und was ja auch so der Klassiker für Teambuilding ist, dass man den Leuten eine gemeinsame Aufgabe gibt. Also die sollen einen Floß bauen oder zusammen kochen. Und das schafft ja Teammomente, weil ich dann tatsächlich ja auch eine Aufgabe habe, wo ich alle brauche, damit am Ende ein Floß schwimmt. Ich glaube, was da in den letzten Jahren passiert ist, dass manche Gruppen, die solche Teambuildings machen müssen, sage ich jetzt mal, danach so mit so einem Gefühl rausgehen von, es ist doch eh wieder nicht nachhaltig und im Alltag haben wir doch eh nichts miteinander zu tun. Und ich glaube, da kommt es viel aufs Framing drauf an, zu sagen, ja, aber wir gönnen uns das trotzdem, dass wir uns da mal als Team erleben und gucken, wie kann man Elemente davon trotzdem in den Alltag übertragen, wissend, dass es nicht zu 100% wieder zurückgebracht werden kann. Und ich glaube, wenn man da so ein anderes Framing wählt, dann kann das trotzdem ein sehr wertvolles Tool sein, auch um nochmal in andere Gespräche miteinander zu kommen und sich eben wirklich auch als Team zu erleben.
Ich finde, es hat aber was mit sich selbst legitimieren zu tun. Mhm. Gerade für die Führungskraft. Was meine ich mit sich selbst legitimieren? Es ist okay, wenn ich kein gemeinsames Projektziel habe, sondern das Ziel ist, eine gute Kommunikation, eine gute, positive Fehlerkultur auch, jetzt bleibe ich bei dem Beispiel von vorhin, in dem Pool von Controlling-Experten innerhalb eines Konzerngebildes zu finden oder zu gestalten. Also dann ist die Aufgabe von Führung eben, wir haben vorher vom Strukturcontainment gesprochen, was meine ich damit? Ein Format, eine Struktur, ein Meeting-Format, was auch immer, zu finden, dass dieser Austausch und diese gemeinsame Reflexion stattfindet. Du hast vorher von der Supervision gesprochen. Wir treffen uns jeden Montag hier als Experten für gute Zusammenarbeit, die nicht immer als Team unterwegs sind, und tauschen uns darüber aus, wie geht's uns in unseren Projekten, was funktioniert, was nicht, was könnte der Grund sein. Also diese Selbstlegitimation finde ich total wichtig für Führung. Und die muss ich aber auch rüberbringen. In meinem Erleben ist es ganz oft so, dass dann künstliche Ziele in solchen Teambuildings oder sogenannten Teambuildings erfunden werden, und das durchschauen die Teammitglieder, sage ich, die Gruppenmitglieder natürlich ganz schnell. Also das wäre vielleicht so ein Punkt, der mir da noch wichtig wäre. Und also ich muss vielleicht auch von dem idealistischen Bild, alle müssen Teams bilden, weg und sagen, es ist gut, dass wir eine Gruppe sind.
Ja.
Ja. Und es reicht auch völlig aus für unsere Aufgabe.
Ja.
Und wir kommen ab und an durch gute Führung zusammen, um eine gute Kommunikation zu haben, um voneinander zu lernen und dann wieder auseinanderzugehen. So würde ich es jetzt mal sehen. Also da könnte man auch gelassener werden vielleicht.
Ja, das stimmt. Ja, das führt ja eigentlich auch gut über zu einem Sonderfall, der uns ja auch häufig beschäftigt in der Beratung. Und das ist das Thema der Führungsgemeinschaft. Also sozusagen die Führungskräfte auf der obersten Ebene, die gut kooperieren sollen und deshalb auch gemeinsame Strategieklausuren oder eben Teambuilding-Klausuren machen. Und da beschäftigt uns ja auch immer wieder, sind die jetzt eigentlich eine Gruppe oder ein Team, oder sind sie eine Gruppe, die ab und zu Teammomente haben soll? Was würdest du dazu sagen?
Also wir betonen den Unterschied ja jedes Mal. Führungsgemeinschaft. Deswegen finde ich das sehr, sehr treffend. Führungsgemeinschaft heißt, dass ich nicht immer ein Team sein muss, aber wenn es darauf ankommt, eine Gemeinschaft. Es gibt ja in den Mitarbeiterbefragungen immer diese schöne Frage, ich habe den Eindruck, meine Führungskräfte ziehen alle an einem Strang.
Ja.
Das hat ja schon einen Grund. Das heißt nämlich, wenn ich mich in diesem Dreieck Strategie, Struktur und von mir aus Kompetenz oder Menschen noch mal bewege, gelingt es mir, die Strategie oder die strategischen Ziele als Führung so zu kommunizieren, zu übersetzen, nachzuhalten, dass man die auch erreicht, nachhaltig erreicht.
Und dass, wenn ich das erzähle, das im Prinzip das Gleiche erzählt wird, wie wenn du es erzählst.
Genau.
Ja.
Genau. Das heißt, ich muss mich als Experte für Führung vielleicht, so könnte man das auch übertragen, entlang der Beispiele von vorhin. Ich muss mich oft und regelmäßig und auch auch emotional manchmal austauschen, im Ringen um die beste Idee, Lösung, um das beste Vorgehen für die Umsetzung der strategischen Ziele der Unternehmung. Das heißt, ich habe da nicht nur Momente von, ich gehe gemeinsam kochen oder in den Kletterseilgarten oder sowas, um künstlich dieses Teammoment zu schaffen, sondern ich mache das auch aus dem Grund, und das ist sozusagen das Why in dem Fall, um notwendige Konflikte bei der Erreichung dieser Ziele in so einer großen Organisation austragen zu können.
Ja.
Also dafür ist die Gemeinschaft da, dafür ist die notwendig und dafür ist es auch sinnvoll, Teambuildings für Führungskräfte zu machen. Ob man das dann so nennt, ist wieder was anderes. Und warum gibt es diese Konflikte? Die liegen in der Natur der Sache. Wenn eine Organisation Ziele erreichen will, gibt es in der Organisation einen Kampf um Ressourcen. Daraus entstehen Konflikte und die muss ich ansprechen, die muss ich benennen können und die muss ich auf eine gute Art und Weise auch emotional austragen können, um es dann wieder an zum Beispiel die Expertenpools zu geben und zu sagen, wir sind uns einig und wir gehen in diese Richtung. Insofern hast du schon recht, ist die Führungsgemeinschaft, wir reden zwar oft von Führungsteams, aber eigentlich ist es eine Gemeinschaft, eine temporäre Gemeinschaft, immer mal wieder regelmäßig sinnvoll.
Ja. Und ich finde auch nochmal, ich würde es nochmal betonen, weil du gesagt hast, es geht auch immer wieder um Konflikte, die man gemeinsam austrägt. Und ich glaube ja, die werden nie gelöst sein. Also ich glaube, es ist auch naiv zu sagen, wir setzen uns jetzt zusammen, wir diskutieren das und dann haben wir eine Lösung, die für immer trägt. Sondern meistens sind ja in so einer Organisationsstruktur auch Dilemmata angelegt, die immer wieder verhandelt werden wollen. Und je nachdem, wie sich auch die Umwelt verändert, wir hatten jetzt Corona, jetzt haben wir gerade die Krise in der Ukraine hat es und die Energiekrise, die damit einhergeht, hat es natürlich Auswirkungen auch auf diese Konflikte. Braucht der Einkauf, wenn die Preise massiv steigen, braucht er mehr Budget vermutlich.
Ja.
Und das muss an anderer Stelle hereingewirtschaftet oder Projekte eingestellt werden, weil man sich das Material nicht leisten kann. Und da gilt es ja in einem Führungsteam zu diskutieren, worauf fokussieren wir uns jetzt im Sinne des Gesamtunternehmens, dass wir weiterhin überlebensfähig sind.
Ja, also eine Meta-Aufgabe, eine übergeordnete, eine gemeinsame. Da ist dann Führung schnell beim Teamgedanken. Mir fällt ein Beispiel ein, das das gut charakterisiert. Also ein Teammoment ist auch, wenn ich zum Beispiel ein großes Führungskräftetreffen mache, einmal im Jahr und das immer wieder. Und mir fällt es deswegen ein, weil gerade hatte ich mit einem Kunden eine sozusagen so eine Reflexion darüber, wie hat denn das funktioniert, das letzte Führungskräftetreffen. Und da hat jemand wortwörtlich den Satz gesagt, ich finde, über die Jahre muss man da jetzt kein dichtes Programm mehr machen, jemand von den Auftraggebern. Die Führungskräfte wissen jetzt etwas mit sich anzufangen. Und es fand ich einen wunderbaren Satz, der beschreibt es. Und da entsteht dann sowas, so eine Anmutung von Team. Und man muss sich schon mal klar sein, warum das für Führung oder für eine Führungskraft so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil Führung per se in dieser Rolle immer zwischen allen Stühlen sitzt. Ja? Also das muss man sich auch klar machen, wenn ich Führungskraft bin, dann bin ich kein Mitglied des Teams mehr. Aber wenn ich gerne diesen Moment spüren, auch emotional erleben wollte. Ja, dieses Bild haben wir ja einmal diskutiert, so als Führungskraft immer im Orbit um den Organisationsplaneten und schau, was kommt von draußen aus dem Weltall, was kriege ich von unten für Signale, aber ich bin halt nicht da unten dabei, aber auch nicht draußen direkt.
Ja.
Freies Radikal im Weltall.
Ja, schön. Ich glaube, mit Blick auch so ein bisschen auf die Zeit gehen wir langsam in den Landeanflug. Und wir haben ja jetzt schön rausgearbeitet, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Team und Gruppe. Team ist wirklich nochmal etwas, eine spezifische Gruppe, wo alle Mitglieder zusammenarbeiten müssen, damit das Ziel erreicht wird. Wir haben auch gesagt, als Führungskraft ist es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, führe ich eigentlich eine Gruppe oder führe ich ein Team? Weil bei einer Gruppe ich häufiger dafür sorgen muss, dass die sich eben begegnen und vielleicht auch austauschen und vielleicht auch gucken, was hält uns zusammen. Und ich werde vielleicht auch leichter in Frage gestellt und Konflikte können sich länger unter der Oberfläche oder auch latent offen halten, weil die Arbeitsaufgabe trotzdem noch funktioniert. Und ich glaube schon, es ist klar geworden, dass eben gerade so temporäre oder immer wieder Teammomente etwas sind, was viel Energie gibt, viel Zugehörigkeitsgefühl gibt und auch so ein Flow, der schön ist und den man auch Menschen in Organisationen immer wieder ermöglichen sollte und auch das fördern sollte, dass die das erleben. Jetzt haben wir ja
Darf ich noch eines ergänzen an der Stelle, Carla? Das finde ich immer ganz, ganz wichtig nochmal, was wir auch rausgearbeitet haben. Man darf gelassen damit umgehen, dass man kein Team ist. Es ist in Ordnung, in einer Gruppe zu arbeiten, nicht bloß für Führung, sondern aus der Perspektive der Kolleginnen und Kollegen. Das nimmt nämlich ganz schön viel Druck raus aus der ganzen Sache. Und es ist auch okay, wenn ich in meinem Rucksack da irgendwann so einen Konflikt ewig mitschleppe. Vielleicht muss ich ihn auch nicht lösen, ja? Ist der Aufwand vielleicht zu groß?
Ja. Als letzte Frage haben wir ja immer das Bild an der Wand. Und ich würde dich gern fragen, wenn du das Thema von heute als Bild an die Wand hängen würdest, was wäre zu sehen und warum?
Also für mich sind es zwei Bilder, die nebeneinander hängen. Das erste Bild ist so ein ganz klassisches Gemälde vom Turmbau zu Babel. Ja, Stimmengewirr und irgendwie ein Riesenturm, alles unübersichtlich. Das ist vielleicht so die Situation, bin ich jetzt Gruppe oder bin ich Team und verstehen wir uns oder nicht. Und das zweite ist tatsächlich so ein Bild, Südsee, Insel und eine Gruppe von Menschen zimmert gemeinsam ein schönes Holzboot, um zur nächsten Insel zu kommen. Ja, das ist dann für mich so dieses Team-Äquivalent.
Schön, ja. Und Turmbau zu Babel, ja, man hört richtig dieses Stimmengewirr und dass man sich nicht versteht. Ja. Vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht, darüber zu reden, weil es ja auch wirklich ein Herzensanliegen von mir ist, dass man anfängt, über diesen Unterschied noch mehr nachzudenken. Und wir freuen uns auch und danken euch Zuhörerinnen da draußen, dass ihr wieder zugehört habt und freuen uns auch, euch demnächst mit neuen Folgen beglücken zu können. Und wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch gerne. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Bis dahin.
Dankeschön.